Dazu begrüßt Sie heute am Sonntagnachmittag ganz herzlich Andreas Büscher aus dem Medienhaus von Radio Horeb in Balderschwang. Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium, das wollen wir heute in der vierten Folge in unserer Spiritualitätssendung betrachten. In der ersten Folge ging es um die Berufung der ersten Jünger, dann um die Wahl und die Aussendung der 12 Apostel in der zweiten Folge und in der dritten Meditation ging es um die dreifache Leidensankündigung Jesu. Heute hören Sie den abschließenden Teil der Reihe, die den Kern der christlichen Spiritualität betrifft. Der letzte Abend mit den 12, das ist das Motto der heutigen Sendung. Unser Referent ist Pater Dr. Josef Weber von den Salesianern Don Boscos. Er ist Dozent für christliche Spiritualität und biblische Theologie an der Katholischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern. Von dort ist uns Pater Weber jetzt auch zugeschaltet, den ich nun ganz herzlich begrüßen möchte. Grüß Gott, Pater Weber.
Ja, grüß Gott.
Ja, in der heutigen Folge bringen Sie Ihre Meditation über das Markus-Evangelium zu einem Abschluss. Sie haben in der letzten Sendung bereits angekündigt, dass es heute um Jesus mit seinen Jüngern im Abendmahlsaal gehen wird. Jesus setzt die Eucharistie ein und wird von einem seiner Jünger verraten. Nun freuen wir uns auf Ihre Meditation.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer vierten und letzten Meditation über das Markus-Evangelium wollen wir heute, wie gesagt, den letzten Abend mit den 12 betrachten. Wir treten dazu ein in das 14. Kapitel des Evangeliums, in dem Licht und Schatten aufeinander prallen. Licht, die Einsetzung der Eucharistie, Schatten, der Verrat Jesu durch Judas Iskariot. In drei Abschnitten wollen wir uns diesem heiligen Text hineinbegeben. Da ist erstens die Gestalt des Judas, auf die wir unser Augenmerk richten wollen. In einem zweiten Abschnitt dann möchte ich Ihnen ganz kurz die Vorbereitung des Paschamahles schildern, um in einem dritten Abschnitt dann schließlich das Paschamahl selber genauer zu betrachten. Zunächst aber einige Gedanken zur Hinführung unserer heutigen Sendung. Eigentlich sollte alles so sein wie jedes Jahr. Seit ihrer Kindheit wussten die Apostel, wie man das Paschamahl feiert, das Lamm, die ungesäuerten Brote, Bitterkräuter, der Wein des Segens, alles stand bereit. Sie sollten an den Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei der Ägypter erinnern. Das Paschafest war immer ein Fest der Dankbarkeit, der Freude. Es wurde in der Familie gefeiert, nicht in der Synagoge. Man kam zu Hause zusammen, in einer Sippe sozusagen, 10 bis 15 Personen waren zusammen, denn das Lamm, das gegessen wurde, das musste bis zum Morgen völlig aufgegessen sein. So haben auch die Jünger mit ihrem Rabbi, mit Jesus von Nazareth, der Kranke heilte, der Tote auferweckte, der Kinder in seine Arme nahm, der Trauernde tröstete, sie haben mit ihm immer wieder dieses Mal gefeiert. Doch dieses Mal kam alles ganz anders. Der Heiland von gestern, dem die Leute nachriefen, wurde zum Verfolgten von heute, dem man am liebsten mundtot und aus den eigenen Reihen verbannen wollte. Und zwar am liebsten für immer. Ist das der Grund, warum an diesem Abend alles so ganz anders lief, als an den Pascha-Abenden vergangener Jahre? Schon allein der Zeitpunkt ihrer Feier stimmte mit dem jüdischen Kalenderjahr nicht überein. Sie feiern das Paschamahl nicht als Pascha-Fest, sondern schon 2 Tage vorher. Durften sie das überhaupt? Warum hat Jesus von Nazareth sie zu einer so ungewöhnlichen Stunde zum Paschamahl geladen? Hatte das einen Grund? Und wenn ja, welchen? Der Abendmahlsaal ist festlich vorbereitet. Und doch macht sich in ihm etwas wie Heimlichtuerei, wie Trauer, wie Finsternis, wie etwas Geheimnisvolles bereit. Nicht nur die ungewöhnliche Stunde verunsichert die Jünger, sondern auch der Ablauf des Mahles. Jesus hält sich nämlich nicht an die vorgeschriebenen jüdischen Gebete. Aus einer Gedenkfeier, deren längst Vergangenes erinnern soll, wird eine Mahlfeier der Gegenwart, eine Dankesfeier, eine Eucharistie für alle Zukunft. Er bricht seinen Jüngern das Brot und spricht Worte, die die Welt bisher noch nie gehört hat. Nehmt, das ist mein Leib, für euch gebrochen. Er reicht ihnen den Kelch mit Wein und die Worte, die er dazu spricht, lassen ihnen den Atem stocken. Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Worte, die erschüttern. Das sind Worte, die verwandeln. Worte, die sie nie mehr vergessen werden. Jesus gibt seinen Jüngern nicht etwas. Er gibt sich selber. Seinen eigenen Leib, sein eigenes Blut. Er macht sich selber zum Sakrificium, zum Opfer. Das ist die vollständige Gabe seiner selbst, in der er alles Unheil der Menschen durchleidet, alle menschlichen Verrat einbindet in seinen göttlichen Gehorsam. Doch was geschieht da im Abendmahlsaal? Der Ablauf des Paschamahles gerät völlig aus dem Ruder. Was da im Abendmahlsaal geschieht, ist keine bloße Erinnerung mehr. Das ist nicht meine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten vor über 1000 Jahren. Diese Abendmahlsfeiern werden nun zur bleibenden Gegenwart für alle Zeiten. Bevor die 12 Jünger ausbrechen aus der Gemeinschaft mit Jesus, bevor diese irdische Gemeinschaft zerfällt, wir werden es dann noch einmal hören, wenn es da heißt, da verließen sie ihn alle und flohen. Bevor diese irdische Gemeinschaft zerfällt, bindet er seine 12 Jünger und damit die Kirche ein in eine bleibende Gemeinschaft der Eucharistie, in eine Gemeinschaft, die auch wir immer wieder teilhaft werden dürfen, wenn wir die Eucharistie besuchen, die keine Macht der Welt und der Unterwelt mehr zerbrechen und zerstören kann. Von nun an bleibt Jesus bei den Seinen, und zwar für immer. Und die Seinen, das heißt wir alle, bleiben mit ihm verbunden im Geheimnis der Eucharistie. Doch mitten unter den Jüngern sitzt einer, der die Hand mit ihm in die Schüssel taucht, Judas, der Verräter. Das Paschamahl, das Mahl der Liebe, wird für ihn zu einem Mahl des Verrates. Da fuhr der Satan in ihn, heißt es im Johannesevangelium. Sein Herz, einstmals erfüllt von Liebe, wird nun zu einem Herzen aus Stein. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er hinaus und es war Nacht. So der heilige Text in seiner tiefen Symbolik. Wer sich eigenmächtig von Christus, dem Licht der Welt, entfernt, der kann gar nicht anders als in die Finsternis hineingehen. Er verfällt dem finsteren Bereich, da die Herzenskraft seiner Liebe zu Jesus erloschen ist. Jetzt ist die Stunde des Verräters angebrochen, die Stunde der Lüge, die Stunde des Hasses, die Stunde des endgültigen Treuebruches. Er geht von Jesus weg, in eine weglose Ausweglosigkeit hinein. Judas wird nicht zum Opfer Satans, sondern dessen Handlanger, dessen Gehilfe, dessen Werkzeug. Es ist der Augenblick, da Judas nun die Seiten wechselt. Und was bleiben ihm dann? 30 Silberlinge, ein Kuss und der Strick der Verzweiflung. Soweit ein kurzer Überblick über die Thematik dieser Sendung. Treten wir nun ein in das Markus-Evangelium selber. liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mitlesen wollen in Ihrer Bibel, dann bitte ich Sie, das 14. Kapitel aufzuschlagen. Wir steigen hier ein in den Vers 10, der da heißt: Judas Iskariot, einer der 12, ging zu den Hohenpriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Einer der 12. Dreimal findet sich bei Markus diese Formel, Eiston Dodeka, wie es im Griechischen heißt, einer der 12. Sie wird mit Judas verbunden, wo er seinen Gang zu den Hohenpriestern antritt, wo er seinen Verrat ausführt. Und mit ihr antwortet Jesus auf die Frage seiner Tischgenossen nach dem angekündigten Verräter. Wie gesagt, dreimal spricht Markus von Judas. Wir haben es im zweiten Vortrag schon gehört, in der sogenannten Zwölferliste, wo Jesus die 12 gewählt hat, erwählt hat, wo er sie zusammengeschweißt hat zu einer Gemeinschaft und wo dieses Ener mit Christu, dieses mit Christus sein, eine ganz bestimmte Rolle gespielt hat. Das zweite Mal erwähnt Markus Judas hier bei dem Gang zu den Hohenpriestern. Und das dritte Mal schließlich bei der Festnahme Jesu am Ölberg. Auch Johannes, nicht nur der Synoptiker, erinnert im Zusammenhang mit Judas und seinem Verrat daran, dass Judas von Jesus auserwählt worden ist, dass er in die Gruppe der 12 hineingewählt worden ist. Bei Johannes ist die Tat des Judas eine Tat des Unglaubens. Hier bei Markus fehlt eine solche Deutung. Markus wird aber nicht müde, dass Judas aus dem Kreis der 12 kommt, dass er von Jesus selber auserwählt wurde. Mit diesem Hinweis dürfte die Mahnung verbunden sein, zu achten, was selbst im Kreis der 12, das heißt, was in einem Kreis engster Vertrauter mit Jesus möglich ist, nämlich die Möglichkeit des Scheiterns. Kapitel 14, Vers 10. Judas, einer der 12, ging zu den Hohenpriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Streng genommen heißt es nicht einer der 12, sondern im griechischen Original steht da ho eiston dodeka. Da steht der Artikel dabei. Das heißt, der eine von den 12, der früher schon einmal bezeichnet worden ist, nämlich im dritten Kapitel, Judas Iskariot, der ihn dann verraten wird. Wir hätten hier also einen Verweis auf die Zwölferliste im dritten Kapitel und möchte uns vielleicht der Evangelist Markus hier in Erinnerung rufen, dass Jesus selbst seinen Verräter für seine engste Umgebung ausgewählt hat. Die übrigen 11 haben also mit der Affäre nichts zu tun. Es liegt ja weniger ein Vergleich zwischen Judas und den anderen Jüngern vor, sondern es soll vielmehr die im dritten Kapitel bereits erwähnte Zugehörigkeit des Judas zum Zwölferkreis angesprochen werden. Ist das nicht eine Tragik? Ist das nicht ein großes Schicksal, dass die Verräter der Kirche nicht selten auch heute aus den eigenen Reihen kommen? Christenverfolgungen, Angriffe von außen haben der Kirche nie so geschadet wie jene Angriffe von innen her aus den eigenen Reihen. Das zweite Mal, da Markus von Judas spricht, finden wir in Vers 20, in dem es heißt: Er sagte zu ihnen, einer von euch 12, der mit mir aus derselben Schüssel ist, der wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar seinem Weg gehen, wie es in der Schrift über ihn heißt, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren werde. Einer von euch, der mit mir aus derselben Schüssel ist. Es geht hier nicht darum, dass ein Geheimnis gelüftet wird, dass der Name des Verräters bekannt gegeben wird. Markus vermeidet diesen Namen des Judas hier im Abendmahlsaal. Der Name des Judas wird nicht genannt. Und es geschieht auch überhaupt nichts, um ihn kenntlich zu machen. Wir haben hier weniger also einen Text über Judas, als vielmehr einen Text über die Zwölf. Denn es heißt, sie wurden sehr traurig und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich, Herr. Und schließlich begegnet uns Judas noch einmal bei der Verhaftung der Zwölf im Ölberg in Gethsemane, wo es im Vers 43 heißt, noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern, Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist es, nehmt ihn fest und führt ihn ab und lasst ihn nicht entkommen. Hier ereignet sich nun das Paradox, dass der Verrat, die völlige Abkehr von Jesus vollzogen wird durch einen Kuss. Eine Handlung also, eine Geste, wie sie nur zwischen vertrauten Personen möglich ist. So kommt die Vertrautheit zwischen Jesus und den Zwölf noch einmal auf eine schreckliche Weise zum Ausdruck. Dieser ganze Abschnitt ist vom Tun des Judas erfüllt. In keinem anderen Abschnitt des Markus-Evangeliums ist einer von den Zwölfen so sehr handelndes Subjekt wie hier Judas. Aber welches Handeln? In den 16 Kapiteln des Markus-Evangeliums bestimmt sozusagen Jesus in 15 Kapiteln immer, was geschieht. Er bestimmt das Handeln. Er ist der Souverän dessen, was hier geschieht. Es gibt nur ein einziges Kapitel, wo nicht Jesus bestimmt, was geschieht, sondern ein Mensch. Und das ist dieses 14. Kapitel. Hier reißt Judas Iskariot gleichsam die Regieanweisung an sich. Hier geschieht das, was Judas möchte, nämlich der Verrat. Und dort, wo nicht der Wille Gottes geschieht, sondern wo Menschen sozusagen ihren eigenen Willen durchsetzen, noch dazu einen Willen, der zum Verrat führt, dann kann ein solches Geschehen für Jesus nur negativ ausgehen. Bevor wir nun eintreten in den Abendmahlsaal, möchte ich Ihnen die Vorbereitung des Paschamahles ganz kurz schildern. Dieses Paschamahl wird uns geschildert im Markus-Evangelium Kapitel 14, Vers 12 bis 16. Ich lese Ihnen den heiligen Text zunächst einmal vor. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete, sagten die Jünger zu Jesus, wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in die Stadt, dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann. Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gab bei den Juden drei große Feste, die eine ganze Woche gedauert haben. Und zu diesen Festen war jeder männliche Jude verpflichtet, nach Jerusalem zu kommen. Man durfte diese Feste also nicht zu Hause in der eigenen Synagoge, sondern man musste sie in Jerusalem im Tempel feiern. So finden wir Jesus also bei diesem Paschafest mit großer Wahrscheinlichkeit bei seinen Freunden, etwa 7 Kilometer außerhalb von Jerusalem in Bethanien, bei Lazarus, bei Maria und Martha. Dort hat er sich immer aufgehalten mit seinen Jüngern, wenn ein großes Fest in Jerusalem zu feiern gewesen ist. Denn Jerusalem selber war ja völlig überfüllt von den vielen Pilgern, die in diese heilige Stadt strömten. Zur Zeit Jesu hatte Jerusalem vielleicht etwa 30.000, 40.000 Einwohner. Und bei diesen großen Festen, da schwoll die Pilgerzahl an auf bis zu 200.000 Einwohnern. Man musste also irgendwo einen Platz suchen, wo man übernachten konnte, wo man bleiben konnte. Und für Jesus und seine Jünger war dies vornehmlich draußen in Bethanien, bei Maria, Martha und Lazarus. Es heißt hier am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete. Die Zeitangabe, ich habe vorhin schon kurz darauf hingewiesen, die stimmt hier nicht. Denn es war nicht am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Das ist nämlich unser Karfreitag. Jesus konnte aber unmöglich am Karfreitag das Paschamahl mit seinen Jüngern feiern. Er musste sie also schon 2-3 Tage vorher versammelt haben zu diesem Mahl. Unser Denken, das ist begrenzt von Raum und Zeit. Wir können nur räumlich, wir können nur zeitlich denken. Wir können nur innerhalb eines Raumes denken. Wir können nur innerhalb einer Zeit linear denken. Und genau diese beiden Koordinaten unseres menschlichen Denkens werden nun aufgesprengt. Deshalb ist die Vorbereitung dieses Paschamahles auch so wichtig, weil hier weder Raum noch Zeit stimmen. Die Zeit wird hier aufgesprengt. Es ist nicht dieser erste Tag des Festes. Er stimmt nicht mit dem jüdischen Kalender überein, sondern Jesus hat sein Paschafest, sein Paschamahl wahrscheinlich am Mittwoch, vielleicht am Donnerstag, vielleicht auch schon am Dienstag unserer Zeitrechnung, das heißt in der Karwoche, gefeiert. Denn wenn wir dann den Prozess Jesu vor Kaiaphas und vor Pilatus noch bedenken, dann ist dieser Prozess ein sehr langer gewesen. Man durfte nur tagsüber Prozesse halten, nicht aber in der Nacht. Das heißt, dieser Prozess hat sicher 1 bis 2 Tage gedauert, bis zum Karfreitagvormittag, wo Pilatus dann Jesus freigibt zur Kreuzigung. Wir haben also hier zunächst einmal den Hinweis, dass die Zeit nicht stimmt. Er schickte 2 seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in die Stadt, also nach Jerusalem. Dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dies ist ein untrügliches Zeichen. Denn das Wassertragen, diese schwere Arbeit, war den Frauen vorbehalten. Sie haben diese schweren Wasserkrüge auf dem Kopf nach Hause getragen, vom Dorfbrunnen weg. Und hier begegnet plötzlich ein Mann, der einen Wasserkrug trägt. Das ist wirklich ein untrügliches Zeichen. Es mag unter den vielen Pilgern nur einen einzigen solchen Mann gegeben haben, mit einem Wasserkrug. Übrigens, wenn ich das ganz kurz einflechten darf, ich habe einige Gruppen immer wieder auch durch Israel begleitet, Pilgergruppen. Und da wird uns ja ein israelischer Reiseführer zur Seite gestellt. Und es ist mir immer wieder mal passiert, dass der israelische Reiseführer gesagt hat, aha, wenn Jesus verbandelt ist sozusagen mit diesem Mann aus dem Markus-Evangelium, der einen Wasserkrug trägt, dann musste dieser Mann selber den Wasserkrug tragen, weil er nicht verheiratet war. Er musste also ein Essener aus Qumran gewesen sein, von diesem klosterähnlichen Gebilde da am Toten Meer da unten. Und damit stellen nicht wenige Israelis heute Jesus in die Gemeinschaft dieser Qumran-Leute, dieser Essener hinein. Das hat aber mit dieser Schriftstelle natürlich überhaupt nichts zu tun. Denn dieser Mann, der einen Wasserkrug trägt, er zeigt nur den Weg. Es gehört ihm aber nicht der Saal, in dem Jesus sein Abendmahl feiern wird. Es heißt nämlich weiter im Heiligen Text, folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht, dann sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Wenn schon die Zeit nicht stimmt, dann hat es auch mit dem Raum etwas Geheimnisvolles auf sich. Denn dieser Raum ist schon völlig hergerichtet. Da stimmt schon alles, da passt schon alles. Er ist für das Festmahl schon bereitet, ja sogar die Polster liegen schon dort. Das war das Letzte, was man hingegeben hat. Man ist da bei Tisch gelegen, um sich mit dem Arm aufzustützen, hat man also Polster hingelegt, vergleichbar mit den Kerzen. Wenn wir eine gedeckte Tafel haben, eine sehr schöne Tafel haben, dann zünden wir Kerzen an und dann kann das Fest beginnen. Dieser Raum ist also schon vorbereitet und trotzdem heißt es, dort bereitet alles für uns vor. Ja, was jetzt? Ist er schon vorbereitet oder sollen sie alles für ihn vorbereiten? Die Jünger machten sich auf den Weg, sie kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hat. Und jetzt heißt es plötzlich wieder, sie bereiteten das Paschamahl vor. Raum und Zeit werden hier aufgesprengt. Das ist immer die Stunde der Eucharistie. Wir können die Eucharistie nicht eingrenzen auf eine halbe oder auf eine Stunde. Wir sagen zwar, die Messe hat eine Stunde gedauert, aber das, was in der Heiligen Messe geschieht, was in der Eucharistie geschieht, das reicht weit über den kleinen Kirchenraum hinaus, in dem wir Eucharistie oft mitfeiern, in unserer Dorfkirche oder wo auch immer. Wandlungsworte werden nicht nur über Brot und Wein gesprochen. Wir selber sollten uns nicht heraushalten aus diesen Wandlungsworten. Sie werden auch über uns gesprochen, die wir an der Eucharistie teilnehmen. Soweit also zunächst einmal diese Vorbereitung des Paschamahles. Wir hören nun einige Takte Musik und werden dann den Abendmahlsaal betreten.
Hier ist die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Thema ist die Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium. Heute im letzten Teil der Reihe geht es insbesondere um den letzten Abend Jesu mit den 12 Aposteln. Wir hören hierzu Gedanken von Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern, der dem Orden der Salesianer Don Boscos angehört. Und nun geht es weiter mit seinem Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir nun hineingehen in diesen Abendmahlsaal mit Jesus und den Zwölfen, möchte ich Ihnen ganz kurz schildern, wie man zur Zeit Jesu dieses Paschamahl gefeiert hat. Dieses Hintergrundwissen mag uns helfen, das, was Jesus nun selber mit seinen Jüngern tun wird in diesem Abendmahlsaal, etwas näher zu verstehen. Wenn in der Osternacht, also in der Paschanacht, die jüdischen Familien zum feierlichen Paschamahl versammelt waren, dann verlangte es die Überlieferung, dass der Jüngste in der Familie aufstand und die Frage an seinen Vater stellte, warum ist diese Nacht so verschieden von allen übrigen Nächten? Warum essen wir dieses Paschamahl? Warum tun wir das alles? Und dann war es die Aufgabe des Hausvaters, aufzustehen und in freier Rede daran zu erinnern, wie einst Gott der Herr die Israeliten aus der Hand der Ägypter befreite, aus der Knechtschaft in die Freiheit führte, aus dem Land der Unterdrückung in ein gutes, in ein schönes Land. Und wie Gott selber angeordnet hat, dass jedes Jahr diese Nacht der Befreiung mit einem besonderen Mahl zum heiligen Gedächtnis gefeiert wird. So wurde es bei den Juden von Generation zu Generation weitergegeben, So wurde es gehalten und sie haben nicht vergessen, was Gott der Herr ihnen damals getan hat. Wenn sich eine jüdische Familie zusammengefunden hat zu diesem Pascha-Abend, dann musste die Haustüre einen Spalt offen gelassen werden, denn es gab auch einzelne Juden, die also keine Familien hatten, die allein gelebt haben oder Witwen. Und jeder hatte die Möglichkeit, an einem solchen Pascha-Mahl teilzunehmen. Man konnte sich einfach irgendeiner Familie anschließen und damit dieses Hindernis der verschlossenen Tür nicht da war, hat jede Familie die Haustüre nur angelehnt und jeder Fremde, der unterwegs war oder irgendeine Witwe oder sonst irgendjemand, konnte sich also an dieser Familie beteiligen und mit der Familie zusammen dann auch dieses Paschamahl feiern. Es begann immer mit einer Vorspeise. Diese Vorspeise bestand aus Grünkräutern, aus Bitterkräutern, aus Feigen, Früchten, Datteln, Rosinen, Äpfeln und so weiter, aber auch aus Essig. Diese Vorspeise hat etwas bitter geschmeckt, denn sie sollte daran erinnern, dass die Israeliten, die damals durch die Wüste des Sinai gezogen sind, dass sie nur jene Kräuter essen konnten, die entlang dieses Wüstenweges gewachsen sind. Und das waren vornehmlich Bitterkräuter gewesen. Diese Bitterkräuter, diese Vorspeise, hat also zum einen die Aufgabe, die Israeliten daran zu erinnern, dass dieser Weg ein mühsamer gewesen ist durch die Wüste, aber dass Gott, Jahwe, sie immer geführt hat. Zum anderen sollte aber auch diese Bitterkräuter die Esslust ein wenig anregen. Man hat also zunächst einmal diese Vorspeise gegessen und dazu einen ersten Becher Wein getrunken. Insgesamt sollten es 4 Becher Wein werden. Den ersten, den sogenannten Kittusbecher, den Heiligungsbecher. Nachdem man die Vorspeise gegessen hatte, begann dann die Pascha-Liturgie. Man hat also gemeinsam die beiden Psalmen 113 und 114 gebetet. Und nach diesem Gebet, das ziemlich lang gedauert hat, hat man dann den zweiten Becher, den sogenannten Haggadah-Becher, getrunken, der sogenannte Heiligungsbecher. Und nach dieser Pascha-Liturgie, nach diesen beiden Psalmen 113 und 114, ist dann das Hauptmahl aufgetragen worden, das heißt das Mahl. Und um das Mahl herum hat man die sogenannten Matzes gelegt. Das waren diese ungesäuerten Brotfladen, die also das Lamm umsäumt haben. Und dieses Hauptmahl ist dann aufgetragen worden. Und da hat der Hausvater eine dieser Brotfladen genommen, hat sie gebrochen und an die Mitfeiernden ausgeteilt. Und hier, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfte Jesus das deutliche Wort über das Brot gesprochen haben, das heißt das Wandlungswort über seinen Leib. Nehmt, das ist mein Leib für euch gebrochen. Man hat dazu, zu diesem Hauptmahl, dann eben auch den dritten Becher Wein getrunken. Das war der sogenannte Segensbecher. Und über diesen dritten Becher Wein dürfte Jesus die deutlichen Worte über den Kelch gesprochen haben, bevor er ihn an seine Jünger weitergereicht hat. Nehmt, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieses Hauptmahl hat sich also während der ganzen Nacht hingezogen. Und man hat dann gegen Morgengrauen die Pascha-Liturgie abgeschlossen, indem man die Psalmen 114 bis 118 gebetet hat und dann den Lobpreis, das sogenannte Hallel, den Lobpreis auf Gott gesprochen hat. Und dieses Hallel wurde abgeschlossen mit dem vierten Becher Wein, nämlich mit dem sogenannten Hallelbecher. Dies also vielleicht mag uns helfen, ein bisschen besser zu verstehen, damit wir das, was jetzt im Abendmahlsaal geschieht, besser einordnen können. Die genannten Personen in diesem Abendmahlsaal sind Jesus und die Zwölf. Judas also mit eingeschlossen. Er nimmt an diesem Mahl, an diesem letzten Mahl, an diesem Abendmahl teil. Jesu letztes Zusammensein mit den Zwölf ist vor allem ein Zusammensein mit denen, die den Verräter unter sich haben. Dass der Verräter aus ihrer Mitte kommt, ist das Erste, was Jesus ihnen mitzuteilen hat. Die Tatsache selber dürfte von Bedeutung sein, dass als Letztes vor der Festnahme Jesu sein Zusammensein mit den Zwölf berichtet wird. Hier vollendet sich ihre Aufgabe des Mit-ihm-Seins. Und dieses Mit-ihm-Sein, das sie bisher immer verbunden hat, durch all diese Monate und Jahre, wo sie mit ihm gezogen sind, dieses Mit-ihm-Sein wird nun umgekehrt im Verrat mit der totalen Ablehnung. Das Sein mit Jesus wird nun zur radikalen, zur aktiven Ablehnung Jesu. Und diese Ablehnung vollzieht sich im Weggehen des Judas zu den Hohenpriestern. Das Handeln Jesu wird immer mit Paradidum im Griechischen geschildert, das heißt mit Verraten, mit Übergeben, mit Ausliefern. Wörtlich übersetzt heißt dieses Wort Paradidomi oder Paradidonai, sich von jemandem eigenmächtig wegbewegen. Wenn man sich eigenmächtig von jemandem wegbewegt, ohne Auftrag, dann verrät man ihn. Genau das tut Judas. Wir haben es gerade gehört. Er ging zu den hohen Priestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Er hat keinen Auftrag. Er tut es trotzdem. Dieses Wort verraten wird nun zum Schlüsselwort für das Schicksal Jesu, für seinen Weg hin zum Kreuz. Judas wird ihn den Soldaten ausliefern. Die Soldaten werden ihn dem Kaiaphas ausliefern. Kaiaphas wird ihm dem Pontius Pilatus ausliefern. Und dieser wird ihn der Geißelung, der Verspottung und dem Kreuz ausliefern. So wird das Ziel auf Golgotha erreicht. Aber wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten worden ist, für ihn wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Der heilige Text heißt also, Kapitel 14, Vers 17, als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun bei Tisch waren und aßen, sagte er, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern, einer von denen, die zusammen mit mir essen. Da wurden sie alle traurig. Und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich, Herr? Er sagte zu ihnen, einer von euch zwölf, der mit mir aus derselben Schüssel isst. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie es in der Schrift über ihn heißt, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, für ihn wäre es besser, er wäre nie geboren. Aufgeschreckt fragen die Jünger Jesus, doch nicht etwa ich? Bisher sind sie immer nur als Einzelne an Jesus mit irgendeiner Frage herangetreten. Aber jetzt fragen ihn plötzlich alle, doch nicht etwa ich? Soll damit zum Ausdruck kommen, dass jeder einzelne der Jünger aus dem Zwölferkreis für diese Tat des Verrates in Frage kommen könnte? Sozusagen, dass jeder ein potenzieller Verräter ist? Dass sie unsicher sind in Bezug auf ihre eigene Treue? Oder zeigt sich darin die Selbstsicherheit eines jeden von ihnen, der für seine Person eine solche Tat weit von sich weist? Unser Evangelist Markus zeigt, wie tief jeder von den Zwölf durch Jesu Ankündigung betroffen ist. Da wurden sie traurig. Er will damit die tiefe Verbundenheit mit Jesus aufzeigen. Zugleich mag aber auch ausgedrückt sein, dass jeder sich zu sehr mit der eigenen Person beschäftigt, mit sich selber, mehr auf die eigene Unschuld ausgerichtet ist. Das wird doch nicht ich sein, na ich doch nicht. Vom Verrat an Jesus lassen sie sich nicht so erschüttern. Sie denken mehr an sich als an ihren Herrn und Meister. Jesus geht in seiner Antwort weder auf ihre Trauer noch auf ihre Frage ein, sondern er wiederholt einfach die Ankündigung: Der Mensch so muss seinen Weg gehen, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten ist. Nach Markus kündigt Jesus den Verrat zwar an, der Name des Verräters wird aber nicht erwähnt. Hier konzentriert sich alles darauf, dass der Verräter aus dem Zwölferkreis kommt. Das wird mit unüberhörbarer Betonung festgehalten, gerade von Markus, der die Aufgabe der Zwölf und ihre Verbundenheit mit Jesus stärker herausstellt als jeder andere Evangelist. Und nun die Gabe vom Brot und Wein. Während des Mahles nahm er das Brot, er sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach ein Dankgebet, reichte ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von neuem trinken werde im Reich Gottes. Jesus gibt nicht etwas, er gibt sich selber. Es ist die Gabe seines eigenen Leibes, es ist die Gabe seines eigenen Blutes. Sie richtet sich wiederum mit: Wahrlich, ich sage euch, an die Zwölf. Und sie besagt, dass dieses Mal für Jesus nun den Abschluss bedeutet, den irdischen Abschluss, und dass er erst wieder Mahl halten wird im Reich Gottes. Ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich vom Neuen trinken werde im Reich Gottes. Das ist die eskatologische Tischgemeinschaft. Hier wird also eine Grenze vom Irdischen in das Zukünftige, in das Bleibende überschritten. Nachdem er seinen Leib und sein Blut ihnen hingegeben hat, findet nun die irdische Mahlgemeinschaft ihr Ende. Doch sein Leib und sein Blut bleiben ihnen gegeben. Zugleich ist ihnen der Ausblick aufgetan auf das, was künftig sein wird. Denn dieser Abschluss, der hier nun geschieht im Abendmahlsaal, er ist kein Ende. Mit ihm verbindet sich der Blick auf eine neue zukünftige Gemeinschaft, auf eine eucharistische Gemeinschaft, die auch wir immer wieder mit Jesus eingehen dürfen, wenn wir gemeinsam Eucharistie feiern. In unserem Leben, liebe Hörerinnen und Hörer, da gibt es immer wieder Situationen, in denen die Dinge nicht so laufen, wie wir sie erwarten. In dieser Situation zeigt sich deutlich, wer wir in Wirklichkeit sind. Da zeigt sich unser wahres Gesicht. Auch im Leben Jesu gab es eine solche Situation. Wir hören sie immer wieder im dritten Hochgebet. Denn in der Nacht, da er verraten wurde. In diesen Worten findet sich keine Spur der Anklage, der Ungehaltenheit, der Resignation. Wie hat sich Jesus verhalten in dieser Nacht, da er verraten wurde? Hat er reagiert auf den Verrat des Judas? Oder hat er nicht etwas völlig Neues geschaffen? Mein Leib für euch gebrochen, mein Blut für euch vergossen. Er reagiert nicht auf den Verrat. Er ist völlig kreativ, er schafft etwas völlig Neues. Nehmt und esst alle davon. Damals wie heute liefert er sich wortlos und wehrlos uns Menschen aus. Es fällt nicht schwer, sich die Hände vorzustellen, in die er sich da begibt bei der Heiligen Kommunion. Hände, die ihn ehrfürchtig empfangen, die ihn anbeten. Wie es im Fronleichnamshymnus heißt, Gute kommen, Böse kommen, beide haben ihn genommen, die zum Leben, die zum Tod. Bösen wird der Tod und Hölle, Guten ihres Lebens Quelle, wie verschieden wirkt dies Brot. Ja, er liefert sich heute wie damals, wortlos und wehrlos uns Menschen aus. Er liefert sich aus wie ein Lamm und er sagt zu uns, wenn wir ihn in der Heiligen Kommunion empfangen, wenn ich mich dir wie ein Lamm ausliefere, dann darfst du dich nicht wie ein Wolf benehmen. Dann sollst auch du diese Haltung des Lammes annehmen, von der der heilige Paulus in seinem hohen Lied der Liebe singt. Diese Haltung ist langmütig und gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht ihren Vorteil, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Die Liebe hört niemals auf. Wortlos und wehrlos legt sich Jesus auch heute im heiligen Brot, in der Hostie, in unsere Hände, damit wir ihn in allem Wehrlosen, in Leidenden, in den Bedrängten dieser Welt erkennen. So ist die heilige Eucharistie eine Initialzündung für ein Leben, in dem die Bergpredigt Wirklichkeit wird. So kommen wir also zum Abschluss und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden sich vielleicht fragen, warum enden wir mit dem Abendmahl unsere Meditationen im Markus-Evangelium? Wir haben in diesen vier Vorträgen, in diesen vier Sendungen ja jene Perikopen, jene Abschnitte herausgenommen, wo Jesus mit den Zwölfen immer zusammen ist. Er hat sie berufen, er hat sie erwählt, er hat sie ausgesandt zu den Menschen, er hat ihnen dreimal das Leiden vorausgesagt. Und nun ist er mit ihnen zum letzten Mal irdisch gesehen zusammen im Abendmahlsaal. Einige Verse später wird es heißen, da verließen sie ihn alle und flohen. Nun zerbricht diese irdische Gemeinschaft. Sie zerbricht nicht durch Jesus, sondern sie zerbricht durch die Jünger. Sie nehmen Reißaus. Genau in dem Augenblick, nämlich bei der Verhaftung Jesu, beim Prozess Jesu, wo er sie dringend gebraucht hätte, da hat er sie nicht. Da sind sie wieder zurück in Abendmahlsaal und verbarrikadieren sich aus Angst vor den Juden. Ihnen wäre die Rolle zugefallen, Jesus im Prozess zu verteidigen. Ankläger hat es genügend gegeben, das wissen wir. Aber Jesus ist im Prozess von niemandem verteidigt worden. Warum nicht? Weil die Jünger gefehlt haben. Das wäre ihre Aufgabe gewesen, sozusagen für ihn Partei zu ergreifen, für ihn vor Kaiaphas, für ihn vor Pilatus einzutreten. Denn es war die Aufgabe der Verwandten oder der engsten Freunde, dass der Verurteilte durch seine Freunde verteidigt wird. Aber da heißt es, sie verließen ihn und flohen. Mit anderen Worten, die Jünger spielen in der ganzen Leidensgeschichte überhaupt keine einzige Rolle mehr. Sie sind weg. Sie lassen ihren Herrn und Meister allein. Erst im 16. Kapitel, bei der Auferstehung Jesu, wird ein Engel, der im Grab sitzt, dem leeren Grab, wird dieser Engel zu den Frauen sagen, nun aber geht und sagt meinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Hier nimmt dann Jesus diese Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Er, der Verklärte, der auferstandene Jesus, mit seinen Jüngern wieder auf. Es ist sozusagen die Gemeinschaft mit der jung wachsenden Kirche. Und er wird immer in dieser Kirche bleiben. Er wird immer bei uns bleiben, alle Tage bis ans Ende der Welt, wie er kurz vor seiner Himmelfahrt sagen wird, seht, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Es ist der auferstandene Christus, der jeden Tag, jeden Morgen zu jedem Einzelnen von ihnen sagt: Du brauchst am heutigen Tag keine Angst zu haben, ich bin bei dir. Und die innigste, die schönste, die größte, die geheimnisvollste Beziehung zwischen Jesus Christus und uns geschieht in der Eucharistie, in dieser bleibenden Verbundenheit. Es ist eine Verbundenheit der Liebe. Es ist eine Beziehung der Liebe, die uns mit Jesus verbindet, heute und alle Tage unseres Lebens. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium, das war unser Thema bei den 4 Folgen in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pater Josef Weber von den Salesianern Don Boscos. Vielen Dank, Pater Weber, für Ihren Vortrag. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Vortrag oder auch alle 4 Meditationen aus der Reihe zur Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium noch einmal anhören möchten, so können Sie ab morgen die Mitschnitte auf CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Unser CD-Dienst hat die Telefonnummer 08328 921 120. Ab heute Nachmittag können Sie den heutigen Vortrag auch schon in unserem Podcast-Angebot herunterladen. Sie finden das Radio Horeb Podcast-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org. Mein Name ist Andreas Büscher und zum Schluss unserer Sendung bitte ich Pater Weber noch um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr segne und beschütze euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten, er sei euch gnädig. Er sei immer vor euch, um euch den rechten Weg zu weisen. Er sei über euch, um euch zu beschützen, vor allem Bösen zu bewahren. Er sei hinter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr schwach seid und strauchelt. Er sei allzeit in eurem guten Herzen. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne euch, beschütze euch und bewahre euch in seiner Liebe, der allmächtige und allgütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein herzliches Vergelt's Gott für die 4 Sendungen mit Ihnen und ein Dankeschön unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Weiterhin wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag. Ihr Andreas Büscher.